Moin. Ja, wir sind heute wieder bei 5. Mose unterwegs. Wir haben ja diese Predigtreihe, wo wir das 5. Buch Mose durchgehen. Und ich habe eigentlich einen sehr schönen Text, aber auch einen sehr kurzen Text. Und zwar geht es um das größte Gebot. Ich denke, das kennen ja auch alle, ne? Und zwar steht es in 5. Mose 6, 4 bis 6. Übrigens, dieses größte Gebot kommt hier zum ersten Mal vor, ne? In der ganzen Heiligen Schrift. Und ich lese euch einfach mal die paar Verse vor und dann werden wir auch einige Gedanken dazu durchgehen. 5. Mose 6, 4 bis 6. Da heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Ja, darum soll es heute gehen. Ich weiß nicht, wie viele Botschaften ihr schon über dieses größte Gebot gehört habt. Das ist meine erste Botschaft darüber. Ich wollte schon immer mal wieder über diesen Text predigen, weil ich den eigentlich so, ich weiß nicht, so tiefgehend finde. Und einfach ein paar Gedanken, die mir dazu eingefallen sind bei der Vorbereitung, dachte ich, okay, man hört das ja ziemlich oft von uns, ne, dass man eigentlich Gott lieben soll oder dass Gott uns liebt. Ich weiß nicht, in der Bibel, so gesehen, wenn wir an Liebe denken, wir verbinden es sofort mit Gott oder mit Nächstenliebe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir so diesen Text jetzt lesen, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Jesus sagt ja auch noch mit deinem ganzen Denken. Ne? Eigentlich ist es doch wunderschön, was hier gesagt wird, oder? So, wir sollen Gott so sehr lieben. Eigentlich ist es schön. Ne? Die Frage ist auch, ist das leicht? Also es klingt sehr schön, ist es auch leicht? Oder ist es auch das schönste Gebot so gesehen? Also Jesus sagt auf jeden Fall, es ist das größte. Ist es auch das leichteste? Ne? Und darum soll es so ein bisschen gehen. Ich finde so ein bisschen, ich weiß nicht, eigentlich ist es so ein schwieriges Thema, weil es geht ja eigentlich ums Thema Liebe. Ne? Und ich habe mich halt auch so ein bisschen so gefragt, ja, wie liebt man denn? Wie lieben wir? Und vor allem, wie will Gott geliebt werden? Auf welche Weise möchte er geliebt werden? Natürlich können wir Jesus zitieren in seinen Abschiedsreden aus dem Johannesevangelium. Jesus sagt ja, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Dann könnte ich jetzt das Amen sagen und wir könnten essen gehen. Ja? Nur, ich sage es mal so, so einfach ist das nicht. Natürlich sagt Jesus, dass wir, wenn wir ihn lieben, wir halten seine Gebote. Aber ist das alles? Und wie meint er das genau? Auf welche Weise halten wir diese Gebote? Aus welchem Grund? Ne? Und ich muss euch ehrlich sagen, man muss eigentlich behaupten, wir erwachsene Menschen, vor allem auch wir Christen, wir müssen lernen zu lieben. Wir müssen das lernen. Und ich kann euch später noch von mir erzählen, wie falsch ich oft gedacht habe, was Liebe bedeutet. Und umso mehr ich von Gott lerne und ihn erkennen darf, umso mehr merke ich, okay, du hast eigentlich keine Ahnung, was Liebe ist. Oder nur sehr wenig Ahnung. Naja, aber dazu später mehr. Als allererstes, was mir bei diesem Text so aufgefallen ist, ist dieses, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also diese Betonung, er allein. Ne? Und natürlich können wir sagen, von dem, ich sage es mal, von dem Kontext aus 5. Mose, die ganzen anderen Völker, die Babyloner, die Ägypter, die hatten ja mehrere Götter gehabt. Ne? Das wissen wir vom Alten Testament. Es war nicht monotheistisch, es war einfach, jeder hatte irgendwelche Gottheiten. Man könnte vielleicht den Vergleich heute ziehen, vielleicht zum Hinduismus. Die haben ja auch sehr, sehr viele Götter. Ich meine sogar Zahl über Millionen hinweg. So habe ich es auf jeden Fall mal gehört. Auf jeden Fall, der Herr sagt, hey, ihr seid mein Volk. Ihr sollt euch von denen unterscheiden. Ihr habt einen einzigen Gott. Jahwe ist sein Name und den sollt ihr als Gott anerkennen, diesen einen. Im Neuen Testament sagt er ja, Herr Jesus, auch was Interessantes, wenn es ja auch um Dienen und Lieben geht. Er sagt ja, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Ne? Weil heute haben wir ja nicht dieses Problem. Ne? Wir haben den Islam, wir haben das Judentum, das Christentum. So in unserer westlichen Welt oder ich sage es mal, in vielen Kulturen ist es so, überwiegend, dass man schon einen Gott anbetet oder einen Gott in seinem Glaubensbekenntnis bekennt. Die Sache ist halt, ja, und doch sagt der Jesus hier eine interessante Anwendung, Mammon ist ja nichts anderes als Geldliebe. Du kannst nicht Gott haben und deine Geldliebe. Die Bibel redet auch davon von Götzen. Götzen sind falsche Götter, na, wo du einen Gott hast, aber noch mehrere andere. Und wenn wir in unsere westliche Welt vor allem gehen, dann müssen wir wirklich sagen, ja, bei uns ist Geld wirklich ein Götze geworden. Geld ist für viele ihr eigener persönlicher Gott. Weil mit Geld kannst du dir so ziemlich alles kaufen. Das beste Gesundheitssystem, privat versichert, das beste Auto, das beste Haus und das Geld erfüllt dein Leben. Es ist aber auch so, nicht unbedingt Geld ist bei uns, ich sage es mal, eine Art Götze geworden, wo nicht der Herr allein Gott ist, sondern auch andere Dinge. Bei uns ist es auch vielleicht die Familie. Ich kann von mir persönlich sagen, bei mir war es zum Beispiel vor allem eins meiner Kinder. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mein zweiter Josia, der ist ja bei der Geburt ja fast verstorben, dem seine Herztöne gingen ja so schnell runter und das war so eine ganz schlimme Situation einfach. Sarah hat da kaum was mitbekommen, die war da so ein bisschen benebelt, ne? Aber ich war da so dabei. Und ich habe das so gar nicht so realisiert, was da genau passiert ist, weil die Schwangerschaft ist so gut gelaufen. Und auf einmal ging es da drunter und drüber und er kam auch blau zur Welt und man hat gleich diese pH-Tests gemacht und keine Ahnung was alles. Ärzte sind reingelaufen und ja. Und gerade in dieser Zeit, ich hatte so grundsätzlich schon ein bisschen Probleme und dann passierte halt das. Und ich weiß noch, wie ich Stoßgebete vor mir gegeben habe, wie ein Verrückter, und er war dann doch gesund. Und die Sache war, irgendwie hat mich diese Situation so geprägt, ich hatte die ganze Zeit die Furcht, was ist, wenn eins meiner Kinder stirbt? Oder in diesem Fall auch er. Und ich habe mir nie darüber großartig Gedanken gemacht, auch von der Bibel gesehen, wo kommen Babys hin? Kommen sie in den Himmel? Gehen sie verloren? Verschwinden sie einfach? Ich weiß es nicht. Und es hat mich halt monatelang so ein bisschen verfolgt und ich habe sehr viel in der Geschichte nachgeschaut, in der Bibel. Und Sarah hat dann irgendwann gesagt, okay, das war dann irgendwie so mein Thema. Sie hat dann gesagt so, wieso interessiert dich das halt so sehr? Dann habe ich so ein bisschen erzählt, naja, ich habe ziemlich Angst, dass meine Kinder sterben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Na, und dann habe ich gesagt, das war irgendwie ab da, wo er geboren wurde, ab da habe ich mir so richtig Sorgen darüber gemacht. Und sie hat dann irgendwann doch zu mir gesagt, ich glaube, dass wenn eins unserer Kinder stirbt, du könntest es gar nicht so verkraften, oder? Und ich so, wie meinst du das? Und sie so, naja, du würdest so in einem Loch versinken und du würdest, glaube ich, in diesem Loch bleiben. Dann sagte ich, wie meinst du ein Loch? Die so, ja, du könntest gar nicht mehr so Gott dienen, wie du es eigentlich vorhast. Das würde dich die ganze Zeit lähmen. Und das war so bei, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und dachte, aber das darf ja nicht sein, wenn es so ist. Weil es gibt ja so viele Christen, die ihre Kinder verlieren. Und wir haben doch in der Bibel Geschichten, wo Leute ihre Kinder verloren haben. Das beste Beispiel ist, denke ich, Hiob. Und Hiob hat Gott nicht abgesagt. Und auch die Christen, von denen wir wissen, sie folgen Jesus weiter treu nach. Und wieso darf dann Georgi in dieses Loch fallen und in diesem Loch bleiben? Und da habe ich halt gemerkt, meine Kinder in diesem Punkt waren mein Götze. Weil Gott durfte mir die Kinder nicht nehmen. Er durfte alles nehmen, nur nicht das. Und ihr müsst euch mal vorstellen, meine Kinder sind nicht weg. Die sind ja da. Aber es war innerlich so ein Kampf, so dieses vom Herzen loslassen und selbst wenn sie heute Nacht sterben sollten, wirklich ernsthaft zu sagen, Gott, ich werde trotzdem, so gut es geht, als Nachfolger dir dienen. Ich will es auf jeden Fall. Bitte hilf mir dabei. Es war so schwierig, das im Gebet zu sagen, weil du kannst dich ja selbst nicht verleugnen. Versteht ihr? Du kannst dich ja selbst nicht betrügen. Manche können das. In meinem Fall, es ging nicht. Und da war einfach der Punkt so, wo ich gesagt habe, stimmt, meine Gott steht nicht an allererster Stelle. Irgendwie stehen da noch andere Personen drauf. Das darf halt nicht sein. Sondern wenn Jesus ganz oben ist, muss automatisch alles andere unten sein. Und wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass ich so einen Schicksalsschlag erleiden müsste wie ein Hiob oder wie andere, dann heißt es, okay, liebst du Gott wirklich allein auf dieser Priorität oder macht ihm etwas den Platz streitig? Und da können wir uns selber hinterfragen, was gibt es bei uns in unserem Leben, wo der Herr nicht ganz alleine, wirklich alleine, wie es hier heißt, auf dem Podiumsplatz Nummer 1 ist. Was gibt es etwas bei dir, was Gott dir vielleicht nehmen könnte, wo du dann sagst, das ist zu viel. Das geht zu weit. Wenn es bei dir irgendeinen Punkt gibt, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen wirklich vom Herzen dem absagen und unser ganzes Herz Jesus geben. Weil, ich will es mal so ausdrücken, Gott hat schließlich auch sein Bestes für uns gegeben. Ich hatte mir auch gedacht, ich beschwere mich innerlich, dass eins meiner Kinder fast gestorben ist. Einer meiner Söhne. Und der Sohn Gottes ist gestorben. Gott hat ihn dafür gegeben. Also wie viel mehr müsste ich das auch ertragen können? Deswegen, bei mir sind es zum Beispiel die Kinder gewesen. Vielleicht ist es auch dein Job, die Karriere. Es ist schon wichtig, dass wir auf beiden Beinen stehen, auf jeden Fall. Und es ist wichtig, dass wir nicht von anderen abhängig sind, das sagt auch die Bibel. Aber es passiert oft so, dass wir dann so sehr auf unsere Karriere schauen, dass alles andere ist irgendwie nebensächlich geworden. Unsere Hobbys. Natürlich dürfen wir Hobbys haben, versteht mich nicht falsch. Aber Hobbys können sehr leicht, davon kann ich auch ein Lied singen, sehr leicht zu einem Götzen werden. Wo man einfach nur sagen muss, nein, das geht nicht. So viel Zeit, so viel Geld dafür zu verschwenden, das ist ein Unding. Da ist nicht die Priorität das Reich Gottes, da ist es unser eigenes Wünschen. Kennt ihr das? Weltreisen? Weltreisen, die man so macht? Es gibt ja Leute, also es gibt richtige Vereine, die Weltreisen machen. Die planen dann dieses Jahr dorthin, nächstes Jahr dorthin, man versammelt sich und es dreht sich alles nur darum. Und es gibt sogar Christen, die sowas machen. Weil sie sagen ja, wir lieben ja unsere schöne Welt, die Gott für uns gemacht hat. Was ich auch toll finde. Ja? Und ich habe ja nichts dagegen, wenn man mal nach Australien geht oder irgendwie sowas. Aber wenn das ganze Leben dann nur noch daraus besteht, diese gefallene Welt zu bereisen. Ein älterer Bruder hat mal gesagt, das fand ich ganz gut, im tausendjährigen Reich, da habe ich genug Zeit, die Welt zu bereisen. Jetzt diene ich aber Gott. Fand ich gut. Also, wir dürfen viele Dinge tun. Nur welchen Platz nehmen sie in unserem Leben ein? Was ergreift dich, dass der Herr nicht wirklich alleine auf Platz Nummer 1 steht? Wo gibt es etwas, wo du sagen kannst, ja, das ist wirklich mein Götze, da ist nicht Jahwe, nicht Jesus, Gott allein an erster Stelle. Dann fand ich noch interessant, bei uns in der Bibel, da heißt es ja, höre Israel, der Herr ist unser Gott. Und bei mir, der Herr ist immer mit Großbuchstaben, bei euch wahrscheinlich auch, oder? Das ist eigentlich, da steht eigentlich Jahwe, also J-H-W-H, ne, der Gottesname. Also eigentlich könnte man übersetzen, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und dieser Name, Jahwe, ist ja, ich sag's mal so, vom Hebräischen und sowas, da will ich ja gar nicht anfangen, aber eigentlich könnte man das so ausdrücken, auch Jesus. wirklich Jesus. Ne? Und der Punkt ist einfach, auf den Gedanken, den ich jetzt komme, wenn wir das Alte Testament lesen, wir denken ja immer, das ist Gott der Vater. Weil Gott Sohn ist ja anders. War bei mir oft so. Immer im Unterbewusstsein, ja, hier ist Gott der Vater, jetzt Gott Sohn. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, im Neuen Testament, wenn Jesus redet, wenn Jesus handelt, all das ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. So ist Gott der Vater im Neuen Testament. Schlussfolgernd müssen wir sagen, im Alten Testament ist Jesus überall, wo Gott handelt, wo Gott redet, das ist Jesus. Das ist ein und derselbe Gott. Okay? Und das ist nämlich das Nächste, wenn es heißt, Jahwe und Jesus ist unser Gott. Jeder Christ, ich würde sagen, wirklich jeder, der irgendwie die Bibel kennt oder sich bekennt zum Christentum, der würde sagen, ja, es ist wichtig, Jesus zu lieben. Und das von ganzem Herzen, so wie es heißt, Jesus von der ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und, und. Und das ist so ein Gedanke, wo ich so wichtig finde, wir stellen uns Jesus und Gott auf unterschiedliche Weise vor. Der Gott im Alten Testament ist bei uns ja immer etwas strenger, ne? So unterbewusst. Der im Neuen ist Gnade und Liebe. Das ist nicht so. Das ist ein und derselbe Gott. Und wir stellen uns auch oft vor, das habe ich schon öfters gehört, der Vater ist nämlich der strenge Richter, steht da und zeigt, und der Sohn ist der gnädige Fürsprecher, der so dazwischen geht. Nein. Also der Vater ist nicht der Strengere. Er ist genauso Liebe und Vergebung und barmherzig. Der Vater. Und Jesus ist nicht nur der dazwischen geht. Jesus ist der verurteilt. Beim großen Völkergericht, wo es heißt Himmel, Hölle. Wer sagt denn, geht weg, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer? Wer sagt das? Sagt Jesus. Weil alles Gericht wurde dem Sohn übergeben. Und das ist nämlich so ein Knackpunkt, wo ich denke, alle Christen, ich nehme mich mit rein, wir wirklich alle sollten arbeiten an unserem Jesusbild, an unserem Gottesbild. Ich bin nicht viele Jahre Christ, aber ich kann so eins sagen, wenn ich mit Christen geredet habe, wenn ich auch Predigten gehört habe oder sonst was, fand ich immer so interessant, dass Jesus oft nur einseitig dargestellt wurde oder sogar verzerrt. Ich weiß noch, wo ich neu bekehrt war, da gab es einen bekannten Prediger in Stuttgart, der war so, ich weiß nicht, der hatte eine riesige Kirche, 3.000, 5.000 Mitglieder und so, und der war der Oberguru, so ein bisschen. Ne? Und ich bin mal zu ihm, wir haben so ein bisschen geredet, und ich wusste damals, dass Gott mich bestraft hat. Das wusste ich. Wisst ihr, was er mir zu mir gesagt hat? Boah, was hast du nur für ein verkehrtes Gottesbild? Das ist ja religiös. Gott straft doch nicht. Der macht sowas nicht. Und ich war damals halt neu bekehrt und dachte, wahrscheinlich habe ich die Bibel ja falsch gelesen, weil das ist doch so ein 5000 Mann Prediger und weiß nicht was. Und ich war einfach nur so, kennt ihr das so, du bist so geschockt und dann so, okay, du willst ja das richtige Gottesbild haben, du willst ja nicht ein falscher Christ sein oder so. Dann habe ich nochmal die Bibel später aufgeschlagen und habe gesehen, okay, die ich liebe, strafe und züchtige ich. Und im Neuen Testament, da gab es die Korinther, die haben das Abendmahl unwürdig genommen. Gott hat sich so gestraft, manche sind krank geworden und etliche sind gestorben. Also der liebe Gott im Neuen Testament. Ihr könnt euch vorstellen, meine Verwirrtheit, wo ich so dachte, so, hä? Die Bibel sagt das, aber Mr. Perfect sagt das. Und dann dachte ich so, wie geht das? Dann, ja, natürlich, dieser Mann hat halt sein Jesusbild. da ist halt die Bibel, was sie halt sagt, so ein bisschen zweitrangig. So, er hat sein Jesusbild. Nein, Gott straft nicht. Jesus ist nicht so. Und das war so für mich, guck dir das mal an. Die Leute, auch wenn sie die Bibel lesen, egal aus welchen Gründen man was glaubt oder nicht glaubt, jeder von uns kreiert sich seinen eigenen Jesus-Götzen, das ist ja dein Jesus-Bild und mein Jesus-Bild. Aber der wahrhaftige Gott, so wie er in Wirklichkeit ist, bitte nicht so. Jesus, ja, aber bitte in diesen Rahmen. So ist gut. Und jetzt ist die Frage, wenn wir so Gott auf diese Weise lieben, erfüllen wir dieses Gebot, wenn es heißt, du sollst Jahwe, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Ist wirklich das, was Gott will? Oder sollen wir nicht Gott lieben, wie er in Wahrheit ist? Wirklich in Realität, so wie Jesus ist, dass wir ihn genauso lieben, wie er ist. Nicht unsere Vorstellung über Jesus, sondern wirklich die Wahrheit. Dazu ist ja natürlich eine Voraussetzung da. Man muss Jesus kennen. Du musst wissen, wie Jesus ist. Wir haben ein wunderschönes Lied in den Liederbüchern. Da heißt es, das Höchste meines Lebens ist, ne? Kennt ihr das? Dich zu erkennen, dich zu lieben und dir zu dienen. Übrigens für mich der Sinn unseres Lebens. Ihn zu erkennen, ihn zu lieben und so mit ihm zu dienen. Finde ich toll. Ja? Man muss wissen aber, wie er ist. Und ich kaufe es keinem Christen ab, nicht einem einzigen, der sagt, ja, er liebt Jesus, beschäftigt sich aber nur mit der Bibel. Also kaufe ich dem nicht ab. Ich kann solche Christen nicht ernst nehmen. Ich gebe euch ein Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Geliebten oder eine Geliebte und du schreibst einen Liebesbrief an deine geliebte Person. Der Liebesbrief kommt an, du weißt das. Es kommt wirklich an. Und dein Geliebter, der sieht den Umschlag und sagt, oh schön, vielen Dank, und legt es in die Schublade. Was würdest du denken? Würdest du denken, boah, der liebt mich wirklich, der interessiert sich für mich? Würden wir niemals denken. Wir würden sagen, aha, wenn du meine Liebe nicht zu würdigen weißt, meinen Brief nicht aufschlägst und liest und willst wissen, was ich dir erzähle, ich als Geliebter, dann werde ich mir eben einen anderen suchen. Ist doch klar. Was ist denn die Bibel für uns? Ein Brief von Gott. Von ihm. An uns, an dich und mich, an alle. Und es gibt welche, das interessiert die gar nicht, was da steht. Und da gibt es welche, die sagen, mir ist es wichtig, wie Gott ist. Was er möchte und was gefällt ihm, das werde ich doch in der Bibel wiederfinden. Mir ist es wichtig, ich will mich damit beschäftigen. Das ist der Ausdruck der Liebe, indem wir wissen, wie ist Gott? Wie erkenne ich, wie Gott ist? Nicht die Predigten, nicht die Leute, was die mir erzählen. Wirklich, dass Gott mir selber sagt, so bin ich, so handle ich. Das werde ich auch tun. Das wünsche ich mir, das verlange ich. Das ist eine wahre Suche nach Wahrheit, wie Gott ist, damit wir erkennen, ach, so ist Jesus. So will ich ihn lieben. Hieronymus, ein Bibellehrer im 4. Jahrhundert, hat was Wunderschönes gesagt. Er hat gemeint, die Bibel nicht kennen, heißt Jesus nicht kennen. Das ist ein ganz toller Satz. Die Bibel nicht kennen, heißt Jesus nicht kennen. Man bastelt sich seinen eigenen Jesus. Das ist ein Götze. Hat nichts mit dem lebendigen Gott zu tun. Der wahre Jesus hat sich offenbart in der Heiligen Schrift und er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Und da ist es sehr wichtig, dass wir ihn kennen. Und noch viel wichtiger ist, dass er uns erkennt. Unsere Konfessionen prägen uns, es ist mir klar, unsere Glaubensrichtungen, die Predigten, unsere Erfahrungen. Und doch sagt der Herr Jesus in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, wie die Bibel es sagt, derjenige ist ein wahrhaftiger Jünger. Derjenige erkennt Gott, wie er ist und liebt ihn auch, wie er ist. Wenn du und ich Wenn wir unser eigenes Gottesbild lieben, dann erfüllen wir nicht das größte Gebot. Wir betrügen uns wirklich selbst. Als ich früher noch, wie gesagt, noch neu bekehrt war, hatte ich natürlich auch ein gewisses Jesusbild. Gott durfte das und das auf keinen Fall tun. Es war so in meinem Kopf drin, eingemeißelt, fertig. Ne? Und dann liest du in der Bibel und denkst, das kann nicht sein. Du musst irgendwie was falsch verstehen. Und dann erlebst du gewisse Dinge und sagst dir dann auch, das kann doch gar nicht sein. Aber das, was du erlebt hast in deinem persönlichen Leben, das steht so in der Heiligen Schrift. Und das ist der Punkt. Was ist fehlerhaft? Deine Vorstellung oder die Bibel? Die Antwort kennen wir. Und da ist einfach der Punkt, bei mir durfte Gott nicht hassen. Gott durfte das nicht. Und dann lese ich in Hosea 9,15, ich kann euch nicht mehr lieben, von Gilgal her habe ich angefangen, euch zu hassen. Dann dachte ich, was? Gott hassen? Natürlich, Gott ist nicht wie wir, ne, auf Sympathie oder seine Nase gefällt mir nicht und ich hasse ihn oder sowas. Gott ist natürlich anders, wie wir mit seinem Lieben und seinem Hassen. Aber das durfte er nicht. Dann hatte ich natürlich auch Probleme und ich denke, das hatte jeder von uns mal, mit der Hölle. Wie leicht bringen wir das raus aus unserem Mund, dass es einen Ort gibt, aus dem es kein Entkommen gibt. Wir hatten letztens, ich habe ja ein paar YouTuber als Freunde und wenn ihr so ein bisschen im Internet seid, da wird schnell, du kommst in die Hölle, nein du, das wird da so, dieses Bombardement findet da statt. Und ich finde sowas einfach nicht gut und ich habe eins zu meinen Freunden gesagt, du, ich fände es gut, wenn du dich öffentlich entschuldigst, dass du ihm sagst, weil du ihm das und das gesagt hast. Und er so, ja, aber, ich so, nee, guck mal, ganz ehrlich, wünschst du diesem Kerl, der dich jetzt beleidigt hat, ist in Ordnung, wünschst du ihm ein Jahr lang Gefängnis in der Türkei? Was meinst du? So, wünschst du ihm das? Also dem du gesagt hast, der wird in die Hölle kommen, wünschst du ihm ein Jahr Gefängnis in der Türkei? Falls ihr euch jetzt nichts sagt, aber in der Türkei ist eines der schlimmsten Gefängnisse überhaupt auf der ganzen Welt. Du willst da für eine Woche nicht rein. Ich habe ihm gesagt, wünschst du ihm für ein Jahr Gefängnis in der Türkei? Da habe ich ihm natürlich aufgezählt, was da ist. Dann war er so, ja nein. Ah, okay. Also ein Jahr Gefängnis, da sagst du, das ist zu heftig. Aber du hast kein Problem damit, ihn in die Hölle zu verdammen. Wo nicht Jahre gezählt werden, sondern Ewigkeiten. Das geht. Und dann hat er kapiert und hat gesagt, stimmt, also ich glaube, wir hauen Dinge raus in unserer Wut. Uns ist gar nicht bewusst, was wir den anderen an den Kopf schmeißen. Ja. Und natürlich, wenn man sich das so anhört, denkt man sich, wow, das ist ja heftig. Umso mehr aber man in der Bibel nachforscht, umso mehr man Gott kennt und erlebt, da muss man wirklich danach sagen, Jesus ist perfekt. Auch in den Punkten, wo ich am Anfang gar nicht begreifen kann. Auf der einen Seite hat man ein Problem mit Gottes Gerechtigkeit, ne, mit seiner Züchtigung oder mit seinem Gericht. Auf der anderen Seite haben Leute ein Problem mit Gottes Barmherzigkeit. Wir haben sogar ein Beispiel in der Bibel. Jona. Was war sein Problem? Er hat ja gepredigt, tut Buße, sonst wird Gott diese Stadt untergehen lassen. Die Leute taten Buße und was hat Jona gesagt? Siehst du, deswegen wollte ich nicht. Deswegen bin ich nach Tarsus gekommen, weil ich wusste, du bist barmherzig und wirst das Gericht nicht über sie ergehen lassen. Und Gott fragt ihn zu Recht, also, Jona, bist du zu Recht wütend, weil ich gnädig bin? Also bei uns Menschen, entweder ist Gott zu gnädig oder er ist zu gerecht. Also Gott darf nicht so sein, wie er ist. Irgendwas muss man an ihm korrigieren. Ne? Und ihr müsst euch mal vorstellen, so sind wir zum Teil auch. Wenn du gesündigt hast, auch nach deinem Christsein, wir haben ja normalerweise ein schlechtes Gewissen, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie in diesen Momenten, wo wir gesündigt haben, dieses schlechte Gewissen haben, wir wollen nicht dass Jesus uns irgendwie vergibt. Weil wir sagen, ich kann nicht glauben, dass Gott mir jetzt so vergibt. Ich hatte mal so Seelsorgefälle. Und ich sage, nein, das geht gar nicht. Warum darf dir Gott denn nicht vergeben? Hast du Buße getan? Hast du Früchte, die deine Buße beweisen? Ja. Warum darf Gott dir nicht einfach vergeben? Soll Gott nachtragend sein? Darf Gott dir einfach vergeben? Wirklich ernsthaft? Ich hatte einen Seelsorgefall, wo einer auch gesagt hat, so ja, ich habe da mal gesündigt und ich bezweifle, dass Gott mir mal vergibt. Sein Gottesbild war einfach, nein, Gott vergibt nicht. Und da muss man sich eine gute Frage stellen. Im Alten Testament wird auch gesagt, Gott will nicht den Tod des Gottlosen, oder? Er will nicht den Tod des Sünders. Nach der Logik aber will er den Tod des Gerechten. Er will den Tod denjenigen, der Buße tut. Ergibt das Sinn? Wenn du und ich wirklich gesündigt haben, was wir nicht tun sollen, aber wir haben es getan, auch nachdem wir wiedergeboren sind, und wir tun ernsthaft Buße, und man sieht sogar diese Buße im Leben, wieso darf Gott dir nicht vergeben? Wieso muss er nachtragend sein? Lass mir Gott so, wie er ist. Alles, was wir an ihm verändern, ist absolut falsch. So, wie er ist, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Barmherzigkeit, in dem, was er handelt, wenn du versuchst, etwas besser zu machen, machst du es schlimm. Lass ihn so, wie er ist. Und umso mehr du ihn erkennst, umso mehr, ich verspreche es dir. Und so sagt auch die Schrift, werden wir seine Vollkommenheit sehen. In seiner Gerechtigkeit, in seiner Gnade, all das, was ihn ausmacht als Licht und Wahrheit, so ist er vollkommen. Lass uns unser Bild von Jesus immer wieder an der Bibel korrigieren. Und das ist das, was zählt. Und dann werden wir dieses Gebot, du sollst Jahwe, du sollst Jesus vom ganzem Herzen lieben, so erfüllen, wie Jesus es sich das vorgestellt hat. Liebe mich so, wie ich bin und nicht, wie du es dir wünschst. Es heißt ja, man soll Gott lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit seinem ganzen Herzen. Und es heißt ja später noch, diese Worte, die ich dir gebiete, das sollst du im Herzen tragen. Ne? Einfach mal nebenbei, fand ich so interessant. Wir sagen ja immer wieder, du sollst Gott dienen, aber nicht aus deiner eigenen Kraft. Ne? Sagen wir immer, aber nicht aus eigener Kraft. Dabei sagt Jesus ja genau das Gegenteil. Das größte Gebot sogar mit deiner ganzen Kraft. Ja, natürlich, das widerspricht ja dem anderen nicht, weil Gott gibt uns ja die Kapazität, die Möglichkeiten, er rüstet uns aus, aber es ist doch auch so, dass du und ich diese Verantwortung haben. Ja, ich mit meinem Herzen, mit meiner Kraft, mit meinem Denken, mit meiner Seele. Was heißt denn das? Was heißt denn Seele und was ist der Unterschied zum Herzen? Also, sind es die Organe? Die Bibel will uns ja was beschreiben. Ne? Also ich denke, all das ist zusammengefasst mit dem einen Wort, der innere Mensch. Was aus deinem Inneren kommt, dein Denken und dein Herz, deine Herzenseinstellung, sagen wir, das wird man in deinem Leben wiedersehen. Das ist so ein guter Baum, gute Einstellung, Seele, Denken, alles, was auf Jesus ausgerichtet ist, wird die Frucht bringen in dem Leben. Okay? Und da sagt die Bibel mit dieser Betonung vom ganzen Herzen, von ganzer Seele. Liebe Freunde, wisst ihr, was das heißt? 80% von deinem Herzen reichen nicht. 90% geht auch nicht. Auch 95% nicht. Sondern wirklich 100%. 100% von deinem Herzen will Jesus. 100% von deiner Seele will Jesus. 100% von deiner Kraft will Jesus. 80% ist schon falsch. Ist das klar, was da steht? Und das ist nämlich dieses, wo ich sage, man muss lernen, in seinem Leben dieses Gebot wirklich zu verinnerlichen, ihn vom ganzen Herzen zu lieben und das in seinem Herzen zu tragen. Weil, was heißt es, im Herzen zu tragen? Ist beständig. Also nicht, am Montag liebe ich ihn vom ganzem Herzen, von ganzer Seele und Dienstag kann ich jetzt mal paar Gänge runterschalten. In deinem Herzen sollst du das tragen, dieses Gebot. Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele mit deiner ganzen Kraft. Wenn wir darüber mal nachsinnen, vom ganzen Herzen, die Bibel sagt ja auch mit geteiltem Herzen. Ja, gibt es ja dieses, sie dienen Gott mit geteilten Herzen oder sie suchten noch Böses zu tun und so. Wir haben ein gutes Beispiel mit Salomo. Salomo liebte Gott. Also er liebte ihn wirklich. Wen liebte er aber noch? Die Frauen. Er hat seinen Lüsten einfach nachgegeben, obwohl Gott gesagt hat, nein. Auch in diesen Punkten sollst du mir von ganzem Herzen lieben. Auch in diesem Bereich, auch da, nein. Und wir haben halt irgendwo unsere Bereiche, wo wir sagen, ja Gott, aber nicht hier. Nicht hier bist du die Nummer eins, nicht hier vom ganzen Herzen, sondern da halt nicht. Und dann sagt Gott, nein, überall, in jedem Bereich, in all deinem Denken, dass du mich von ganzem Herzen und ganzer Seele liebst, mit deinem ganzen inneren Menschen. Ich habe mal ein positives Beispiel, wie das vielleicht praktisch auszusehen hat, weil das klang für mich so ein bisschen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, wo ich sage, okay, wo liebe ich jetzt mit ganzer Seele und wo mache ich es mit ganzem Herzen? Also wie greift man das? Wie setzt sich sowas im Leben um? Und dann fand ich eigentlich sehr schön bei Esra, da heißt es, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, also wirklich hier, zack, sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Esra war ein Bibellehrer und hat sein Herz, das, was sein Innerstes ausgemacht hat, er hat darauf gerichtet, hey, ich will erforschen die Gesetze des Herrn und will es meinem Volk weitergeben. Was ist der Wille Gottes in unserem Leben? Sein Herz richtete er darauf. Natürlich, nicht jeder ist von uns ein Schriftgelehrter und Bibellehrer. Aber jeder von uns hat ein Herz. Jeder Einzelne. Und da ist halt die Frage, auf was richtest du deine Gedanken, dein Herz und deine Seele? Wenn du sie auf Gott hin ausrichtest, für sein Reich, wie kannst du dich in seinem Reich einbringen? Dann heißt es, forsche und suche, wo kannst du mit deinen Fähigkeiten, mit den Gaben, die Gott dir ausgerüstet hat, wo kannst du ihn so lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele? Was kannst du in deinem Leben alles umsetzen? Wo willst du Gott dienen? Ich für meinen Teil, ich hatte mir das auch überlegt, wie machst du das? Weil der Tag hat nur 24 Stunden. Man hat seine Arbeit, seinen Alltag, man hat die Kinder. Und wie kriegst du das alles unter einen Hut rein? Und da ist der Punkt, da ist das, was wir vielleicht nicht oft gern hören, aber unsere Vernunft ist gefragt. Mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele hört sich ja sehr absolut an. So dieses Schlaf nicht, iss nicht, mach hier. Das ist ja damit nicht gemeint, sondern gib dein Bestes. Gib einfach dein Bestes, wo du sagst, das kann ich in meinem Herzen tragen, das kann ich beständig so leisten, wirklich mit dem, was Gott mir gegeben hat, dass es erfüllt ist in meinem Leben. Das ist das, die Priorität, wo ich mir setze, das Ziel, so richte ich mein Herz darauf aus. Ich richte mein Herz darauf aus, dass die Gemeinde in absoluter Ordnung steht. Ich richte mein Herz darauf aus, dass unsere Kinder in der Gemeinde alle zu Jesus finden. Und ich gebe mein Leben dafür. Ich will mein ganzes Herz darauf ausrichten, dass unsere Nachbarschaft, die Leute im Norden, Jesus kennen. Ich richte mein Herz darauf, zu evangelisieren. Es gibt so viele Bereiche, ich richte mein Herz darauf, dass die Armen bei unserer Tafel Jesus sehen dürfen. Und ich will alles Erdenkliche tun, wie es in meinen menschlichen Möglichkeiten ansteht, dass es gelingt. Du und ich, wir haben ein Herz. Und wir können selber sagen, hey, darauf will ich es ausrichten, damit Gott verherrlicht wird in diesem Leben durch mich. Und die Leute werden dann erkennen, und das ist ja dieses Schöne, die Leute werden dann an deinem Leben erkennen, dieser Mensch liebt Gott. er liebt Gott wirklich. Er ist die ganze Zeit bei der Tafel ehrenamtlich arbeiten. Wenn man ihn fragt, warum machst du das, sagst du, ja, ich liebe Jesus. Dieser Mensch liebt Gott. Warum? Er ist die ganze Zeit mit den Kindern und versucht, sie jedes Mal für Jesus zu gewinnen. Wenn du ihn fragst, warum machst du das? Weil ich Gott liebe und will, dass die Kinder ihn auch erkennen dürfen. Die Leute werden erkennen und sagen, dieser Mensch liebt Gott. Es hat Auswirkungen in unserem Leben. Die Leute, die Welt wird es erkennen, ob wir Gott wirklich lieben. Und wenn sie das tun, dann werden sie sagen, okay, das ist ein wahrer Nachfolger Christi. Er meint es total ernst mit Gott. Und das am besten mit allem, was du hast. Im Prediger 9, Vers 10, da fand ich voll schön, dieser Ausdruck im Prediger, da heißt es, alles, was du tust, das tue mit deiner ganzen Kraft. Gib dein Bestes. Wenn es um Jesus geht, dann ist nicht halbe Kraft. Da ist nicht 80% genug. Lass uns unser Bestes für ihn geben. Er hat sein Bestes auch für uns gegeben. Und somit komme ich zum letzten Gedanken. Was ist Liebe? Was ist nämlich die Motivation zu dem allen? Jesus sagt ja, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Ist okay. Und Paulus sagt in 1. Korinther 13, wenn du allen Glauben hättest, die Gebote so hältst, also wenn du deinen Armen gibst, wenn du deinen Körper zum Feuertod geben würdest, also wirklich so opferbar, und du hättest nicht Liebe, es würde dir nichts bringen. Also mit anderen Worten könnte ich doch sagen, ja Jesus, aber wenn ich die Gebote halte, ich aber keine Liebe habe, dann bringt es doch auch nichts. Ja, würde auch nichts bringen. Deswegen ist da viel wichtiger die Frage, warum hältst du die Gebote? Was ist dein Beweggrund? Aus welcher Motivation liebst du deinen Nächsten? Liebst du deinen Nächsten, damit die Leute dich sehen? Damit du Anerkennung hast von deiner Nachbarschaft? Wenn du jetzt Almosen gibst, aus welchem Grund tun wir das? Tun wir das, damit wir in den Spiegel schauen können? Oder tun wir das aus der einen Motivation? Ich liebe Jesus und ich liebe meinen Nächsten. Ich will, dass es ihm gut geht. Liebe ist simpel. Da ist nichts Kompliziertes darin. Es ist ganz einfach. Aus welcher Motivation tun wir gute Dinge? Aus welcher Motivation dienen wir Gott? Aus Liebe zu ihm oder aus niederen Beweggründen? Stell dir vor, du kommst nach Hause und ich nehme jetzt mal die Männer in die Karre. Dein Mann hat alles geputzt, ganzes Haus. Ich weiß, andere schütteln schon den Kopf, aber einfach nur große Fantasie, okay? Du kommst nach Hause, dein Mann hat alles sauber gemacht, ne? Er hat wunderschönes Abendessen vorbereitet mit Kerzen und ich weiß was. Ich weiß, es wird immer unglaubwürdig, aber wartet, okay? Und schöne Musik, ja, alles wundervoll. Und du sagst, boah, Schatz, du hast das alles für mich gemacht, warum? Ja? Und jetzt sagt dein Mann, weißt du, du nervst mich so sehr. Ich habe gedacht, vielleicht bist du dann endlich leise, wenn ich dann das Haus geputzt habe, schön Essen gemacht habe und all das, damit du endlich Ruhe gibst. Was würdet ihr Frauen sagen? Wir sagen, boah, gut, dass ich den geheiratet habe. Oder? All das wurde doch in die Tonne geschmissen, weil er den Beweggrund genannt hat, du bist nervig. Oder? Er konnte so schön alles machen und er hat alles vernichtet, weil er gezeigt hat, was in seinem Herzen war. Er will einfach nur, dass du ihn in Ruhe lässt. Toll, oder? Würde keiner ernst nehmen. Nie im Leben. Was ist aber, wenn er das alles tut und du kommst nach Hause und fragst, Schatz, warum hast du das getan? Und er sagt, weißt du, du hast so viel um die Ohren am Alltag, ich wollte dir einfach eine Freude machen, einfach für dich. Ihr würdet den doch gleich zweimal heiraten, oder? Sein Beweggrund. Was ist, wenn dein Mann dich zum Theater mitnimmt, obwohl er Theater hasst? Und jetzt fragst du ihn, aber Schatz, wieso machen wir das dann? Also, ja, ich hasse es wirklich, aber ich habe auch nicht die Freude daran, ins Theater zu gehen. Aber ich weiß, es gefällt dir. Und ich nehme dieses Opfer in Anspruch. Ich mache das jetzt für dich. Obwohl du weißt, er hat keine Freude dran, er hat davon nichts, er hat sogar das Negative. Man könnte sagen, er hat Pflichtgefühl so. Aber du selber wirst doch sagen, aber weil er es für mich tut, er tut es für mich. Schätzt du und anerkennst das so, dass du sagst, wow, toller Ehemann. Genauso ist Gott. Wenn wir Dinge tun, und zwar für ihn, weil wir wissen, Gott liebt es, wenn wir uns lieben. Er liebt es, wenn ich den Armen bekleide und den Hungrigen speise. Er liebt es, wenn ich mit meiner Frau vernünftig umgehe, wenn ich nicht läster, wenn ich für die Gerechtigkeit mich einsehe. Er liebt das. Dann will ich das doch tun. Nicht, dass die Leute mich sehen oder dass ich Schulterklopfen bekomme, sondern weil ich Jesus lieb habe. Ich weiß, ihm gefällt es und ich will das tun für ihn. Das ist so simpel und gleichzeitig so gedärmt, wo man sagt, ja, was ist dein Beweggrund? Ist das Liebe? Also muss die Liebe bewiesen werden. Die Liebe im eigentlichen Sinn, und das ist nämlich das Erstaunliche, ist Opfer. Liebe ist Opfer. Opferbereitschaft und Opfer bringen. Wo hat Gott dir und mir seine Liebe bewiesen? Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Gott hat seine Liebe darin bewiesen, dass er seinen Sohn für dich und mich gegeben hat. Wo wir sagen, ja, der größte Punkt, die Spitze von allem ist, dass Gott uns geliebt hat, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat. Wir bekennen und sagen eigentlich, die größte Liebe ist Opferung. Wer sich opfert, der liebt. Woran erkennen wir das? Die Schrift sagt das. Liebe ist Opfer. Und jetzt ist der Punkt. Wenn es heißt, wir sollen Gott lieben, ja, will denn Gott von uns Opfer? Gott will doch keine Opfer, oder? Doch. Und wie? Römer 12, 1-2, bringt eure Leiber dar als wohlgefällige Opfer. Nicht nur im Alten Testament einfach hier die Tiere opfern, das ist ja auch schon Opfer, du musst das Tier bezahlen, du sorgst dich darum und dann opferst du es. Das ist auch, du hast Zeit und Geld darin investiert. Das Alte Testament, jetzt will Gott mehr. Gott sagt, ich will dich als angenehmes und wohlgefälliges Opfer. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Das ist die Liebe, die Gott von uns fordert. Dass du und ich uns opfern. Und es ist logisch. Es ist absolut logisch. Wenn ich meine Zeit opfere für meine Kinder, obwohl ich da überhaupt keine Lust zu etwas habe, ich liebe meine Kinder. Ich opfere meine Zeit dafür. Wenn ich weiß, mein Bruder braucht Geld und ich liebe meinen Bruder, ich opfere das Geld. Ich krieg's ja nicht wieder. Bei all dem, was wir tun, du opferst stückweise irgendetwas, sei es Geld, sei es Zeit, egal was, dein Liebesbeweis ist deine Opferung. Und das verstehen wir so sehr, wenn Gott es bei uns macht oder auch zwischenmenschlich gesehen. Ihr kennt doch diese wunderschönen Märchen. Prinzessin wurde geklaut, ne, von Zauberer oder irgendwie sowas. Und dann kommt der schöne Prinz. Jetzt stellt euch mal vor, die Prinzessin wird geklaut und der Prinz sagt, boah, war eine schöne Zeit mit dir. Ich hoffe, der lässt dich mal los, dieser böse Typ da. Was würde die Prinzessin sagen? Die Prinzessin würde sagen, ja, du hast mich noch nie geliebt. Aber wenn der Prinz hingeht und sein Leben bereit ist zu opfern für diese Prinzessin, Da würde sie sagen, ja. Dieser Mann liebt diese Frau so sehr, dass er bereit war, in die äußerste Finsternis zu gehen, um sie dort zu befreien. Warum? Er hat sein Leben geopfert. Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe. Es ist die Frage an dich und mich. Willst du Jesus mit der größten Liebe lieben, mit der man lieben kann? Willst du das? Ja? Dann gib dein Leben für ihn. Das ist die größte Liebe, die wir Jesus entgegenbringen können, indem wir unser Leben ihm weihen, es ihm geben. Leben weihen, Leben opfern. Das ist wahrhaftig, Gott zu lieben. Umso größer das Opfer, umso mehr Liebe steht dahinter. Das ist eigentlich, wo wir sagen müssen, ja, alle Gebote sind in dem zusammengefasst. Wenn Jesus sagt, verleugne dich selbst, hass dein Leben in dieser Welt und trag dein Kreuz täglich für mich. Und all diese Dinge, all das ist nichts anderes zusammengefasst als in diesem einen Wort. Liebe deinen Gott vom ganzem Herzen. Denn wenn wir diese Dinge tun, und zwar für Jesus, indem wir uns selbst nicht so wichtig finden, indem wir sogar Bosheiten ertragen für ihn, dass wir angespuckt oder vielleicht selbst gemartert werden, sei es drum. Wenn wir dadurch Jesus verherrlichen und wie ein Petrus, wo es heißt, es wurde ihm gezeigt, mit welchem Tod er Gott die Ehre geben wird. Wenn es heißt, Jesus mit der größten Liebe zu lieben, so wollen wir das tun. So wie er die größte Liebe zu uns bewiesen hat, indem er sein Leben gegeben hat, so lass uns auch uns vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft ihn lieben, indem auch wir dieses Opfer bringen, unsere eigenen Leiber, unser eigenes Leben. Das ist das Größte, das Schönste und ich will auch sagen, das schwierigste Gebot von allen. Denn dieses Gebot bestimmt unser ganzes Leben, bis ans Ende. Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Lass uns diese Verse wirklich verinnerlichen, was das bedeutet, dass Jesus uns geliebt hat und auch von uns geliebt werden will. Mit welcher Liebe sollen wir ihm begegnen? Mit deinem oberflächlichen, wenn alles schön ist, bin ich bei dir, aber wird es kritisch, bin ich weg. Oder dass auch wir bereit sind, uns auch für ihn zu opfern und ihm somit die größte Liebe beweisen. Amen. Amen.